Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Wir schauen uns heute gemeinsam einen Psalm aus der Bibel an, und zwar den Psalm 19. Die Psalmen, das ist ein Buch im Alten Testament, ist geschrieben worden von verschiedenen Autoren. Vor allen Dingen sticht da so der König David hervor. Das war ein ganz bekannter, begabter Lieddichter im Alten Testament. Und dieses Buch der Psalmen ist eine Sammlung von Liedern. Es ist also Poesie, okay? Es ist Poesie geballt auf einen Haufen. Es sind quasi die wirklich inspirierten Worship-Songs der Christenheit. Das Buch der Psalmen sind die inspirierten Worship-Songs der Christenheit. Und wir pücken uns da heute einen ganz besonderen Psalm raus. Ich meine, eigentlich sind sie alle besonders und so, aber der ist ganz besonders heute Morgen. Du wisst das ja, als Prediger muss man seinen Bibeltext immer lieben, mehr als jeden anderen. Aber das Besondere ist, wir schauen uns diesen Predigttext oder diesen NGÜ-Text, diesen Bibeltext in der Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung an. Okay? Also eigentlich ist es so, wenn man die Psalmen liest und auswendig lernt, dann muss man das eigentlich mit der Lutherbibel machen. Weil das ist das, was man so im Ohr hat, oder? Dann muss man eigentlich Luther nehmen. Aber ich habe mir den Text ein paar Mal durchgelesen in verschiedenen Übersetzungen und ich habe mich dann für Verständlichkeit anstelle von Schönheit entschieden. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber so muss ich einfach viel weniger erklären, weil einfach viel mehr schon von Anfang an einleuchtet, okay? Aber wenn du diesen Psalm zu Hause liest und auswendig lernst, dann mach das gerne mit der Lutherbibel oder mit der Schlachter 2000 oder so. Ja, die Psalmen, das wäre jetzt ja so, eigentlich wäre es ja super langweilig, wenn ich jetzt einfach eine normale Predigt machen würde, oder? Weil die Psalmen, das sind Lieder, das sind Gebete, die aus dem tiefsten Herzen von Menschen herauskommen. Und wir wären echt dumm heute Morgen, wenn wir das nicht machen. Wir wären dumm und es wäre wirklich Banane, wenn wir diesen Psalm irgendwie nur so exegetisch auslegen und ich erkläre euch das hebräische Wortbild und was weiß ich. Das wäre nicht so richtig. Gut wäre es, wenn wir diesen Text heute Morgen miteinander erleben, wenn wir das so leben und einatmen und singen, was König David sich gedacht hat. Und deswegen werde ich jetzt immer wieder so ein bisschen was zu dem Text sagen und dann werden wir zwischendurch Lobpreislieder singen. Und ich lade dich ein, zu diesen Liedern immer wieder aufzustehen, weil das ist auch die normale Gebetshaltung der Juden, aufzustehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Jerusalem warst an der Klagemauer, die stehen da und machen so, die bewegen sich, die nehmen ihren Körper mit hinein in die Anbetung Gottes und das werden wir auch mit diesem Psalm machen. Du musst natürlich nicht, wenn du denkst, boah, es passt jetzt eher gerade zu mir sitzen zu bleiben, ist das auch voll in Ordnung. Aber wir lieben es, mit euch so zu singen. Ja, das werden wir mit diesem Psalm machen, Psalm 19. Und ich nehme euch jetzt hinein in diese ersten Verse. Und wir schauen uns so diesen ganzen Psalm einmal von oben bis nach unten an. Der Psalm ist gegliedert in drei Teile. Ja? Und ich sage euch was, wenn man so Bibeltexte, gerade die Psalmen entdeckt, Gliederungen sind toll. Ja, bist ja aus der Schule, gell? Oder aus dem Studium, Gliederungen, nämlich müsste zu kotzen, ey, warum? In einem Studium Theologie, du musst Gliederungen ohne Ende auswendig lernen, ganze Buchgliederungen und sowas. Aber warum macht man das? Weil es einem hilft, zu den roten Faden zu entdecken. Weil oft ist es ja so, wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen, dann lesen wir es so runter, picken uns so ein bisschen was raus, was uns jetzt gerade anspricht oder so. Aber so Psalmen, die haben einen roten Faden. Der Autor hat sich so richtig Gedanken gemacht. Das ist auch nicht nur so ein Tagebucheintrag, liebes Tagebuch, und dann schreibt man so runter von oben nach unten, sondern das sind richtige Kompositionen. Ja, und das ist, da muss man sich angucken, wie ist der rote Faden? Und das macht man, indem man Gliederungen erstellt. Und dieser Psalm, der ist so gegliedert in drei Teile. Ja. Und dann gibt es noch was, was hilft, so Psalmen zu entdecken, nämlich wenn man sich anguckt, was sind vielleicht so Motive, so Wörter, so Themen, die immer wieder auftauchen. Und dann ist das in dem Psalm sind so zwei Motive, die immer wieder auftauchen. Und das eine Thema oder das eine Motiv ist das Motiv des Sprechens und des Verkündigens. Irgendwer spricht und irgendwer verkündigt immer in diesem Psalm. Okay? Das müsst ihr euch schon mal merken. Das wird euch auch gleich auffallen. Und das zweite Motiv ist das des Leuchtens. Des Leuchtens. Also irgendwas leuchtet da in dem Psalm und dahin und mal hierhin und dann passiert was durch dieses Leuchten. Das sind so die beiden Wörter, die so den Rahmen um Psalm Okay, die sich so durchziehen. So, und jetzt sind wir schon mittendrin in einer richtig guten Psalmauslegung. Habt ihr das gemerkt? Cool, oder? Das macht richtig Spaß. Ich sag euch, Psalmen ist genial. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben. Psalm 19, und wir lesen den Text jetzt zusammen, okay, im Chor. Ja, das machen wir immer, bevor wir uns den Teil dann anschauen. Also, lest mit mir gemeinsam für den Dirigenten ein Psalm Davids. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde. Ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Vielleicht bist du ein bisschen unterwegs bei uns, bei WhatsApp oder Instagram. Ich habe die letzten Tage mal so eine Umfrage gemacht und so gefragt, wie spricht Gott zu dir? Und ich fand es voll interessant, dass bei der Kategorie, ja, durch die Natur und durch Gedanken, die allermeisten Leute abgestimmt haben. Also die meisten haben gesagt, ja, Gott spricht zu mir auch durch die Natur und durch die Gedanken, die ich dabei habe. Warum ist das so? Warum lieben wir die Natur so sehr? Warum gibt uns das so viel? Warum gehen so viele Menschen zum Beten und wenn sie eine Begegnung mit Gott suchen, hinaus in die Natur? Ich mache das ja auch so am allerliebsten. Warum ist das so? David sagt, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Würden wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen, das heißt 300.000 Kilometer in einer Sekunde, das sind rund 9,45 Billionen Kilometer im Jahr, dann würde es immer noch 10 Milliarden Jahre dauern, um den entferntesten Punkt zu erreichen, den wir mit unseren Teleskopen erkennen können. Wahnsinn, oder? Das sprengt, ja, ihr guckt mich alle an, also es sprengt auch einfach unser Hirn. So. Und selbst dann hätten wir immer noch nicht die Ränder des Weltalls erreicht. Unsere Erde ist ein winziges Staubkörnchen in der unendlichen Weite. So. Noch was? Mit bloßem Auge können wir etwa 5000 Sterne sehen. 5000 Sterne. Wir sind ja einer, gell? Wir sind ja eine so eine kleine Kugel. 5000 Sterne. Mit einem kleinen Teleskop erkennen wir schon etwa 2 Millionen Sterne. 2 Millionen. Und mit einem ganz besonderen Teleskop auf so einem tollen Berg werden Milliarden von Galaxien sichtbar. Also da redet man gar nicht mehr von einzelnen Sternen, sondern man redet von Milliarden von Galaxien. Und wenn man dann die Entfernung zwischen den Himmelskörpern und der Erde untereinander bedenkt, hat das mal jemand so dargestellt, wenn eine Reise von 1000 Kilometern einen Cent kostet, also nicht zu vergleichen mit der Deutschen Bahn, gell? Also eine Reise von 1000 Kilometern kostet einen Cent, dann müsste man für die Fahrt zum Mond wie viel zahlen? Sind wir gut in Mathe? 2,38 Euro. Und die Reise zur Sonne würde 930 Euro kosten. Wenn man nicht dabei sterben würde, wäre das ja ein guter Deal. Okay? 930 Euro. Und die Fahrt zum nächsten Fixstern 260 Millionen Euro. Also wir können uns das ja nicht vorstellen. Und wenn wir jetzt David zuhören, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Und wir uns diese Zahlen vor Augen führen, dann spüren wir denen so ein bisschen nach vielleicht, warum so viele Menschen in die Natur gehen, irgendwie um Gott zu begegnen. Weil die Natur ein Abglanz seiner Herrlichkeit ist. Sie verkündet Gottes Herrlichkeit. Wir spüren etwas davon, wie groß und genial Gott ist, wenn wir rausgehen in die Natur und einfach nur staune. Und das ist voll der biblische Gedanke, das zu tun. Johannes Calvin, ganz wichtiger Reformator, eigentlich glaube ich mein Liebling, der hat mal gesagt zu diesem Text, denn es kann nicht ausbleiben, dass der Anblick der Himmel uns zu dem Urheber derselben erhebt. Also das ist jetzt noch richtig gutes Deutsch, gell? Also wir schauen uns den Himmel an und es, was dann automatisch passiert, dass es uns zu Gott erhebt. Und dass die wunderbare Ordnung, die sich dort zeigt, ihr Schmuck und Glanz uns seine Vorsehung aufs Glänzendste bezeugen. Vorsehung bedeutet sowas wie, Gott hat alles unter Kontrolle. Er sieht vor, was passiert. Und wenn wir die Natur anschauen und wie geordnet das alles abläuft, wie super reibungslos die Natur funktioniert, bis ins kleinste Atom hinein, dann zeigt es, dass etwas von Gottes her ist, bezeugt Gottes Vorsehung. Und das finde ich jetzt richtig gut. Denn sobald wir Gott als den Werkmeister der Welt erkannt haben, muss unser Geist zur Bewunderung seiner unermesslichen Güte, Weisheit und Macht fortgerissen werden. Es ist cool, oder? Also wir schauen uns die Natur an, die Schöpfung. Und unser Geist, unsere Seele, unser Sein, es muss fortgerissen werden zur Bewunderung seiner unermesslichen Güte, Weisheit und Macht. Wow, das ist doch genial. Es muss einfach geschehen. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum wir gerne hinausgehen in die Welt und das erleben. Lass uns das doch machen. Lass uns doch mal fortreißen lassen aufgrund der Güte Gottes und aufgrund seiner Schöpfung. Darum geht es in den nächsten zwei Liedern. Ich lade euch ein, mit uns zu singen und das zu tun, was Calvin hier sagt, was passiert. Es gibt ein ganz wichtiges Konzept in der Theologie, was die Reformatoren entwickelt haben. Das nennt man so die zweifache Offenbarung Gottes. Und sie haben das genannt, es gibt einmal die natürliche Offenbarung und dann gibt es die spezielle Offenbarung Gottes. Und die natürliche Offenbarung Gottes ist die Schöpfung. Ist die Schöpfung. Das ist die natürliche Offenbarung Gottes. Das ist genau das, was Calvin hier meint und was David meinen. Das ist die natürliche Offenbarung Gottes. Und Paulus geht im Neuen Testament sogar so weit, im ersten Römerbrief, dass er sagt, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Und sagt er, die Menschen haben also keine Entschuldigung. Wahnsinn, oder? Paulus geht so weit und sagt, egal wo du geboren worden bist, egal in welcher Kultur, welche Bücher du besitzt, welche Ahnen du hast oder in welchem Stamm, allein anhand der Schöpfung kann jeder Mensch erkennen, dass es da einen genialen Schöpfer gibt, der noch viel größer und noch viel genialer sein muss als seine Schöpfung. Die natürliche Offenbarung Gottes. Das zweite Konzept ist das Konzept der speziellen Offenbarung. Weil die Reformatoren gesagt haben, ja, man kann zwar anhand der Schöpfung erkennen, dass es einen Gott gibt und man kann sogar erkennen, dass dieser Gott unglaublich groß und unglaublich genial sein muss. Man kann sogar erkennen, dass dieser Gott sich um seine Schöpfung kümmert und seine Menschen, die Schöpfung liebt. Auch das könnte man erkennen. Aber man erfährt doch nichts von Jesus Christus. Man erfährt doch nichts von der Gnade, die im Glauben an Jesus Christus ist. Und deswegen schreibt Paulus dann noch später im Römerbrief, woher kommt der Glaube? Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage, haben Sie es etwa nicht gehört? Doch ja, Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Da zitiert er Psalm 19 und sagt, es wurde etwas verkündet, der Schall ist ausgegangen. Gell? Dieses eine Motiv, diese Verkündigung über die ganze Erde. Die natürliche Offenbarung, aber der Glaube kommt aus der Verkündigung. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und das ist jetzt genau das, was David in dem zweiten Teil von dem Psalm macht. Er kommt quasi zu dieser speziellen Offenbarung und worin diese besteht. Und wir lesen wieder zusammen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Also David redet von dieser natürlichen Offenbarung und dann sagt er, und jetzt gibt es aber dieses Wort, dieses spezielle Wort, diese spezielle Offenbarung. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Es stärkt und erfrischt die Seele. Jetzt meine Frage an euch, David, ungefähr gelebt 1000 vor Christus, was hat er gemeint mit diesem Gesetz? An was hat er da konkret gedacht? Was hatte der denn an spezieller Offenbarung? Ruf's mal rein. Die 10 Gebote.
Propheten.
Schon, ja. Die Hochzeit der Propheten war erst später. So, also Propheten eingeschränkt vielleicht.
Was die Israeliten erlebt haben beim Auszug.
Ja, die Geschichten über Gott. Er hatte die Tora. Die 5 Bücher Mose, das Gesetz Gottes. Und von dem sagt er jetzt, dass sie die Seele erfrischen. Und was noch? Er sagt, dass man dadurch Weisheit bekommt, dass man sich darauf verlassen kann, dass sie das Herz erfreuen, dass sie neue Einsicht schenken. Also betitelt er das. Ich weiß nicht, hast du schon mal die 5 Bücher Mose gelesen? Wer von euch hat schon mal die 5 Bücher Mose gelesen? Ja. Jetzt so, es gibt ja viele Texte, die ich sagen würde, die erfreuen das Herz und ich habe dadurch unglaublich neue Einsichten und sowas. Und das tun die 5 Bücher Mose auf jeden Fall. Aber ich glaube, das sind jetzt nicht die ersten Bücher der Bibel, an die wir denken, wenn wir an solche Beschreibungen denken. Aber David sagt, geht davon aus. Paulus schreibt im Römerbrief, in Kapitel 7, Vers 12, schreibt er, so ist nun das Gesetz, und da denkt er auch wieder an die Tora, weil er mit Juden redet, heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Also es wird im Neuen Testament nochmal so bestätigt. Die Gesetze sind heilig, sie sind gut, für uns, sie sind gerecht. Und jetzt ist ja die Frage, und das ist ganz wichtig, wenn wir die Psalmen lesen, wo ist Christus? Wo ist Christus? Das ist ganz wichtig. Also wir leben ja heute in der Zeit des Neuen Testaments. Wir leben in der Zeit des Neuen Bundes. Und wir wollen jetzt diesen Texten aus dem Alten Testament etwas abgewinnen für unser Leben. Und der Schlüssel dabei ist die Frage, wo ist Christus? Wo ist Christus? In diesem...
Lamm und dem Blut des Lammes.
Ja. Richtig. Jesus ist im Alten Testament voll da. Und die Frage ist, wo ist er hier in diesem Gesetz? Wichtiger Text aus dem Neuen Testament. Jesus kommt und hält die Bergpredigt. Und er öffnet die Bergpredigt mit einem ganz wichtigen Vers. Jesus sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. So, jetzt, wenn das jetzt so gilt, und das Gesetz und die Tora und diese ganzen Reinigungsvorschriften und das Gebot, den Sabbat einzuhalten, wenn das alles noch gilt, dann verhalten wir uns doch alle völlig falsch, oder? Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen die rituellen Waschungsregeln eingehalten hat und sowas. Oder wer von euch irgendwie schon richtig gearbeitet hat heute vielleicht. Also wir machen, da würden wir uns ja alle ständig daneben verhalten. Warum leben Christen dann nicht so? Ich bin der Meinung, dass man als Christ in der Lage sein sollte, seine Mitmenschen erklären zu können, warum die Gebote des Alten Testaments nicht mehr für uns gültig sind. Da sollte man wirklich zu in der Lage sein. Jesus sagt dann weiter, wir kommen jetzt drauf, ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Das heißt, die Gebote und die Gesetze des Alten Testaments sind für uns Christen, sie sind nicht außer Kraft gesetzt. Sie sind immer noch heilig, sie sind immer noch gut, sie sind immer noch gerecht. Aber sie sind nicht mehr im juristischen Sinne gültig für uns, weil Jesus sie erfüllt hat. Sie sind nicht ungültig, aber sie sind erfüllt. Wie hat Jesus die Gesetze des alten Bundes erfüllt? Wie hat er das gemacht? Das erste ist mal, Jesus hat sie erfüllt, indem er sie komplett gehalten hat. Jesus war ohne Sünde. Er hat sie komplett gehalten. Er hatte eine riesen Wertschätzung gegenüber des Gesetzes. Das zweite ist, wie er es erfüllt hat, dass er derjenige ist, auf den das Gesetz hingewiesen hat. Ja? Also er war dieses Opferlamm, was im Buch Mose geht ja ständig um Opfer, darum, dass wenn jemand gesündigt hat, etwas getan werden muss, um diese Sünde wieder gut zu machen. Und Jesus sagt am Schluss, Jesus sagt über sich selbst, ich bin es. Ich bin die Erfüllung von diesen ganzen Dingen. Ich bin das, worauf die Gebote im Alten Testament hingezeigt haben. Ich bin die Erfüllung. Dann hat er es aber auch erfüllt, indem er nicht nur die Prophetien erfüllt haben, sondern indem er die Forderung des Gesetzes erfüllt hat. Die Forderung des Gesetzes ist, dass wenn ein Mensch diese Gebote übertritt, er sterben muss. Das ist die Forderung des Gesetzes. Die 5 Bücher Mose zeigen der ganzen Menschheit auf, ihr könnt nicht bestehen vor diesem heiligen und gerechten Gott. Ihr könnt es versuchen, aber ihr werdet es niemals schaffen. Und der Fluch des Gesetzes ist es, dass, wenn du es versuchst, aber scheiterst, dass du sterben musst, weil du nicht in der Gegenwart des heiligen und reinen Gottes bestehen kannst. Und Jesus hat den Fluch des Gesetzes getragen, indem er gestorben ist. Indem er am Kreuz gestorben ist. Stellvertretend für deine und meine Schuld. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Er hat es gehalten und er hat es erfüllt. Und das Ergebnis davon ist, dass es nur noch ein Gesetz gibt, an was wir uns halten müssen. Dem, was Paulus dann sagt, alle Gesetze sind in der Liebe erfüllt. Alle Gesetze sind in der Liebe erfüllt. Das heißt, das, was für Christen gilt, ist das Gesetz der Liebe. Und an diesem Punkt rebellieren immer viele. Die sagen, Philipp, hast du jetzt gerade gepredigt, dass die 10 Gebote nicht mehr gültig sind, aber die lerne ich doch auswendig mit meinen Kindern. Ja, im juristischen Sinne sind sie ungültig, weil der ganze alte Bund ungültig sind und deswegen die 10 Gebote auch nicht mehr gültig sind für uns. Im juristischen Sinne, das heißt, wenn du sagst, die 10 Gebote sind gültig, dann müsstest du dich auch daran halten, was passiert, wenn du sie übertrittst. Und das willst du nicht. Das heißt, sie sind ungültig im juristischen Sinne. Aber das, was Gott uns damit offenbart über seinen Charakter, wer er ist, ist immer noch gültig. Und wenn wir jetzt hingehen ins Neue Testament und uns das anschauen, was Paulus sagt, was passiert, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, wenn wir die Früchte des Lebens ernten, die der Heilige Geist mit uns sät, dann ist das die Erfüllung der 10 Gebote. Also in Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung, Demut, so. Wer danach lebt, ja, der mordet nicht. Na, der lügt nicht. Der betrügt nicht. Der neidet nicht. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Und so erfüllen wir durch ein Leben im neuen Bund, durch die Fülle des Heiligen Geistes, auch das Gesetz durch Jesus Christus. Aber den Fluch, die Konsequenzen für das Übertreten hat er getragen. Das ist der Zusammenhang. Da ist Jesus in diesem Psalm. Da ist Christus in diesem Psalm. Und jetzt ist dieser wunderschöne Vers am Schluss, oder? Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja, noch süßer als Honig, der aus der Wabe fließt. Wer ist das Wort im Neuen Testament? Hier ist es die Tora. Wer ist das Wort im Neuen Testament? Jesus. Jesus wird als das Wort, der Logos, bezeichnet im Neuen Testament. Jesus ist wertvoller als Gold. Die Worte von Jesus sind süßer als Honig. Noch süßer als frischer Honig sind die Worte von Jesus. Mir kommt einmal ein Bild im Sinn von Jonathan Edwards, Prediger aus dem... Mensch, jetzt finde ich meinen Löffel nicht. Kann mir mal einen Löffel holen von hinten? Mir kommt einmal ein Bild im Sinn von Jonathan Edwards, ein Prediger aus den USA, ganz toller Mann. Und er hat, ich weiß nicht, wahrscheinlich vielleicht auch wegen diesem Psalm... Er hat auch so gesagt, ja, mit dem Glauben an Jesus und mit seinen Worten, das ist auch so wie mit Honig. Ja? Und ich kann euch viel erzählen über diesen Jesus. Ich kann dir viel erzählen über diese Worte von diesem Jesus. Und ich kann dir beschreiben, wie sie klingen und was passiert. Und ich kann dir beschreiben, wie lecker der ist, wenn ich da reinbeiße. Und ich kann dir sagen, wie gold das ist, gell? Wie golden der aussieht. Und du wirst denken, wow, schön und... Das ist ja genial und du wirst vielleicht allen meinen Worten Aufmerksamkeit schenken und glauben. Aber es ist doch ein Unterschied, oder? Ob man nur vom Hörensagen von diesem Jesus hört und von seinen Worten, oder ob man selber kostet. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Und ich lade dich ein, nicht im Hörensagen an diesem Jesus in der Beziehung zu diesem Jesus stecken zu bleiben, sondern diesen Honig selbst zu kosten. Diesen Honig selbst zu kosten. Darum geht es auch im nächsten Song. Ja, und jetzt? Jetzt geht's um dich. Jetzt geht's um dich. Wir lesen wieder zusammen. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Zwei Motive, ein roter Faden. Die Schöpfung verkündigt ohne Worte. Die Tora ist die Gottesverkündigung in Worten. Die Schöpfung verkündigt ohne Worte, das war der erste Teil. Die Tora ist die Gottesverkündigung in Worten. Und der Beter schließlich will mit seinen Worten den Lobpreis Gottes für beides an Gott zurückerstatten. Auf einmal spricht er Gott mit Du an. Auf einmal bezieht er das alles auf sich. Und das zweite Motiv, das Licht, wie der Sonnenglanz die Erde erleuchtet, sodass nichts verborgen bleibt, so erleuchtet die Weisung Gottes den Menschen und sein Licht die Augen. Und auch der Psalmist weiß sich dadurch erleuchtet. So die Zusammenfassung, der rote Faden dadurch. Auf einmal geht es um dich. Ich weiß nicht, was du über diese Worte denkst. Ich lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Meine Erfahrung ist, dass da, wo man Menschen zwingt, sich an etwas zu halten, dass sie so richtig keinen Bock haben. Ja, wahre Liebe ist eine Entscheidung aus einer Freiheit heraus. Jesus zu lieben, das kann man nicht erzwingen. Und ich finde, in diesem Psalm und in dem, was wir eben gehört haben über Jesus und die Erfüllung im Neuen Testament, steckt ein riesengroßer pädagogischer Wert. Da steckt ein riesengroßer Zaun. Winkt mit dem Zaunpfahl an alle Eltern. Denn die Botschaft lautet, hey, da wo du es erzwingen willst, dass deine Kinder Jesus lieben, da wo du es erzwingen willst, dass deine Kinder Jesus nachfolgen, da kann es gut sein, dass du richtig auf die Fresse fliegst, weil man das nicht erzwingen kann. Man kann es vorleben, man kann dazu einladen, aber das zu beten, das kann doch nur aus einem eigenen, vollen Herzen kommen, oder? Also wer das betet, weil das beten muss, das geht doch völlig in die Hose, so ein Leben. Das funktioniert nicht. Darum ist das, was Jesus tut, uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Wahrer Gehorsam. Das zu beten, Gott, ich will das tun, was du sagst, ich will deinen Geboten gehorsam sein. Ich will mich Freimachen von aller Schuld. Das kannst du nur beten, wenn du erkannt hast, wie gut Jesus ist. Und was er für dich getan hat, das ist das Erste. Und das Zweite ist, das kannst du beten, wenn du erkannt hast, wie gut Gottes Gebote sind. Wie gut das ist, seine Regeln für unser Leben. Und wenn das so zusammenkommt, die Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat, und die Überzeugung, dass das, was er sagt, gut ist, wenn das beides zusammenkommt, dann folgst du Jesus aus ganzem Herzen nach. Dann macht das so richtig Spaß. Dann ist das nicht so ein aufgedroschener Zwang, sondern dann ist es gelebte Überzeugung. Und ich mache jetzt keine Umfrage, aber ich glaube, wenn ich so die Umfrage machen würde, wer von euch ist in christlichen Elternhäusern aufgezogen und hatte mal irgendeine Zeit in seinem Leben überhaupt keinen Bock, sich an diese ganzen Regeln zu halten, weil man das Gefühl hatte, nur die Eltern wollen das, da würden wahrscheinlich manche Hände hochgehen. Oder? Ja, das ist so. Also meine Erfahrung in der Jugendarbeit. Aber so, und dann ist zum Glück so, dann gibt es so eine Phase der Rebellion und irgendwann kommt man da drauf, meine Eltern, die wollen das nicht mir aufzwingen, sondern sie waren so überzeugt davon, wie gut das ist und wie sehr Jesus liebt. Und darum machen sie das. Und dann fängt man irgendwann an, Jesus aus eigenem Herzen nachzufolgen. Hoffentlich, wenn man das versteht. Das ist die persönliche Anwendung. Ich lasse mich zurechtweisen. Und ich finde diesen Vers 13 krass. Ne? Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Also es gibt Dinge, das ist ja wirklich vollkommene Demut, wenn du das betest. So, ich fühle mich im Recht. Ich denke, ich habe nichts falsch gemacht, Gott, aber come on. Da ist es schon wieder mein Stolz im Weg. Da habe ich mich schon wieder selbst geblendet. So, das ist schon krass, oder? So, da muss man echt schon alles an Ego einmal abputzen, um das zu beten. Aber sprich mich auch davon frei und bewahre mich vor Überheblichkeit. Das ist nicht ganz klar, wie man das übersetzen soll. Ups, da bewahre deinen Diener vor Überheblichkeit oder vor Überheblichem oder vor überheblichen Menschen, wie die NGÜ das tut. Aber egal, ob es die Menschen sind oder um Überheblichkeit, ne, lass sie keine Macht über mich gewinnen. Lass überhebliche Menschen, lass schlimme Menschen und lass Überheblichkeit keine Macht über mich gewinnen. Und dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Und jetzt kommen wir zum großen Finale, jetzt kommen wir zum großen Schluss. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, mein Fels und mein Erlöser. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ist das nicht ein schönes Gebet? Jesus, ich bete, dass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich so aushecke in meinem Tiefsten, ich bete, dass sie dir gefallen. Und jetzt stell dir mal ein Leben vor, was frei ist von schlechten Worten, was frei ist von zerstörerischen Gedanken über andere und über sich selbst. Stell dir mal so ein Leben vor. Hey, das wäre doch genial, oder? Wie viele Menschen weniger in eine Psychiatrie müssten, in eine Behandlung müssten, weil sie frei sind von zerstörerischen, von bösen Gedanken. Ich finde, das ist ein weltbewegendes Gebet. Mögen die Dinge dir gefallen. Es ist ein ehrliches, ein tiefes Gebet. Und es ist der Schrei, dass Gott uns dabei hilft. Und das singen wir jetzt gemeinsam. Diesen letzten Vers. Lass die Worte, die ich sage. Und das wird unser letztes Lied sein. Ich lade dich ein, nochmal da Gott zu begegnen, ihm das so zu sagen, wenn du das möchtest, wenn auch das dein Gebet ist und danach kommen wir dann zum Schluss des Gottesdienstes. Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Psalm, der uns zeigt, wie du mit uns kommunizierst, durch die Schöpfung, durch dein geschriebenes Wort, durch dein gesprochenes Wort. Jesus, du bist das Wort. Und ich danke dir, dass wenn wir das verstehen und begreifen, wer du bist und was du für uns getan hast und wie gut deine Pläne und deine Gedanken und deine Regeln für uns sind, dass es so Spaß macht und so schön ist, mit dir zu leben. Jesus, und ich bete dieses Gebet von ganzem Herzen, dass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich habe, ein Wohlklang sein vor dir. dass sie dich erfreuen. Jesus, danke für diesen Sonntag und danke, dass du mit uns gehst.